Sie hören den Kurier.
Die Entwicklung der Covid-Situation in Salzburg ist mehr als besorgniserregend. Ich würde sie als dramatisch bezeichnen. Und wir haben mittlerweile eine Situation, dass wir den Bundesschnitt übertroffen haben. Wir haben auch heute Nacht wieder über 130 Infektionen gehabt. Die höchste Tageszunahme im März, April dieses Jahres, Lockdown und so weiter, Sie können sich erinnern, war bei 120. Und wir sind jetzt den zweiten Tag, wo wir erneut in so einer Situation sind.
1552 Neuinfektionen an nur einem Tag. Damit haben wir wieder mal einen neuen Höchststand an Corona-Infektionen in Österreich. Die Gemeinde Kuchl in Salzburg wurde jetzt bereits unter Quarantäne gestellt. Und die große Frage in all unseren Köpfen ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? Das habe ich heute auch den Infektiologen Herwig Kollerich und unseren Kurier-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer gefragt. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid beim Daily Podcast des Kurier. Bevor ihr jetzt aber gleich hört, wie es in dieser außergewöhnlichen Zeit, in der wir gerade leben, weitergeht, hört ihr noch eine kurze Werbeeinschaltung von meiner Kollegin Daniela Sonn.
Unseren Kurier Daily Podcast könnt ihr jederzeit hören, egal wo ihr gerade seid. Das Gleiche gibt's jetzt auch beim Fernsehen. Streaming ist nämlich bei SimpliTV ab sofort in allen Paketen inkludiert. Mit der neuen SimpliTV-App könnt ihr jetzt all eure Lieblingssender streamen, egal wo ihr seid. So verpasst ihr nie wieder eine Sendung. Neben dem klassischen Livestreaming können Sendungen auch 7 Tage im Nachhinein angesehen werden. Und auch eine praktische Start-Stopp-Funktion ist integriert. Einfach die SimpliTV-App runterladen, registrieren und loslegen. Und das Beste ist, das erste Monat ist kostenlos. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nach dem Testmonat mit einem der SimpliTV-Pakete weiterschauen und vor allem weiter streamen. Dann sogar mit noch viel mehr Sendern. Alle Infos findet ihr unter simplitv.at/zusammen.
Es muss allen im Land klar sein, die Lage ist ernst. Derzeit sehen wir in einigen Städten und Ländern Europas eine massive Ausbreitung des Virus, die es notwendig macht, mit sehr drastischen Maßnahmen dagegen zu kämpfen. So unser Bundeskanzler Sebastian Kurz in dem der APA vorliegenden Text. Naja, und die ersten Maßnahmen in diese Richtung sind heute bereits gesetzt worden, denn die Gemeinde Kuchl in Salzburg ist unter Quarantäne gestellt. Das hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer heute bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben.
Und daher werden wir nach intensiver Beratung mit der Frau Landessanitätsdirektorin, mit dem Leiter der Landeskrankenanstalten, Dozent Zungler, auch innerhalb der Regierung, mit den Bürgermeistersprechern, mit den Bezirkshauptleuten folgende Maßnahmen verfügen. Erstens, die Marktgemeinde Kuchl wird unter Quarantäne gestellt. Das heißt, die Aus- und Einreise nach und von Kuchl ist untersagt und wird auch durch die Polizei entsprechend überwacht. Es gibt natürlich die erforderlichen Ausnahmen für Lebensmittellieferungen, Müllabfuhr, bäuerliche Transporte, Heizmaterial, Einsatzfahrzeuge, auch die Warenzulieferung und die Warenablieferung von den Unternehmen, die wir in Kuchl haben, bleibt zulässig. Auch medizinisches Personal, Apotheker etc., also systemkritische Mitarbeiter, Behördenmitarbeiter etc. dürfen ein- und ausreisen. Aber sonst Pendler, die auswärts Kuchl arbeiten oder in Kuchl arbeiten, dürfen nicht ein- und ausreisen. Details stehen dann in der Verordnung drinnen. Innerhalb Kuchl wird die Gastronomie komplett geschlossen, nicht nur ab 17 Uhr, sondern auch zu Mittag. Handels- und Dienstleistungsgeschäfte können offen halten. Es gibt Ausgangsbeschränkungen. Ausgenommen ist Spazierengehen, Freiluftbewegung, Sport im Freien. Ausgenommen in Kuchl ist natürlich auch Nachbarschaftshilfe und der Weg zum Einkaufen.
Doch das ist noch nicht alles, denn auch weitere Maßnahmen im Land Salzburg sind bereits beschlossen worden.
Zweiter Bereich, Maßnahmenpaket für das gesamte Bundesland Salzburg. Wir verfügen ein Veranstaltungsverbot für Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze, Indoor und Outdoor. Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen gilt schon derzeit eine Bewilligungspflicht ab 250 Personen, Indoor und Outdoor, diese Bewilligungspflicht bleibt aufrecht. Wir verbieten aber zusätzlich die Verabreichung von Speisen und den Ausschank von Getränken während derartiger Veranstaltungen. Wir werden so wie im Tennengau im gesamten Land die Veranstaltung von privaten Partys und Zusammenkünften außerhalb des eigentlichen Wohnbereiches, also in Garagen, in Werkshallen, in Fabriksgebäuden, in Stadeln, untersagen. Bei den Begräbnissen gibt es eine Obergrenze von maximal 100 Personen und die Gastronomie wird gesperrt, es sei denn, es wird eine Gästeregistrierung durchgeführt.
Bei vielen von uns löst das jetzt natürlich Unbehagen aus. Die große Frage, wie geht es weiter und müssen wir uns wirklich so große Sorgen machen, die steht im Raum. Ich habe Infektiologen Herwig Kolleritsch mal nach seiner Sicht der Dinge gefragt. Herr Kolleritsch, Sie sind Infektiologe. Vielleicht können Sie uns kurz schildern, wie Sie die Lage gerade insgesamt sehen.
Ja, schauen Sie, es ist so, wir sehen halt überall auf der Welt jetzt ein ähnliches Bild. Und das ist etwas, was wir letztlich uns von den Prognoserechnern vorausgesagt wurde. Alle haben gesagt, mit Beginn der kalten Jahreszeit, und wenn man rausschaut, weiß man, dass wir jetzt in der kalten Jahreszeit sind, ja, dann werden die Erkrankungszahlen bzw. die Infektionszahlen steigen. Mhm. Nicht so sehr die Erkrankungszahlen. Und das sehen wir jetzt überall. Und wir sehen nur natürlich geringfügige lokale Unterschiede. In einem Land ist das ein bisschen steiler, der Anstieg, in einem anderen ein bisschen weniger steil. Das hängt davon ab, wie gut die einzelnen Länder und nicht nur die einzelnen Länder, sondern vor allem die Bevölkerung der einzelnen Länder mit dem Ganzen umgeht. Ja. Bei uns ist es halt so, dass wir noch in einer, sagen wir mal, schon nicht sehr erfreulichen Situation sind, aber es ist noch keine Situation, die außer Kontrolle ist.
Jetzt sagen Sie, die Situation ist noch nicht außer Kontrolle. Gerade ist bekannt geworden heute, dass die Gemeinde Kuchl in Salzburg jetzt wieder unter Quarantäne gestellt wird. Ist das jetzt dann nicht vielleicht doch eine sehr beunruhigende Entwicklung? Ist es dann nicht vielleicht doch schon eigentlich außer Kontrolle?
Schauen Sie, ich meine, das ist immer natürlich ein bisschen eine Semantik, ja. Das ist bitte, ich kenne Kuchl, das ist eine kleine Gemeinde. Mhm. Wenn die unter Quarantäne gestellt wird, das ist nicht der Weltuntergang. Ja, Sie dürfen nicht vergessen, der Lockdown, den wir gehabt haben im März, der also dem etwa entspricht, was jetzt die Quarantäne ist in Kuchl, ja, hat ganz Österreich betroffen. Mhm. Ja, also das ist natürlich eine ganz andere Situation. Natürlich ist es für die Leute in Kuchl sehr unangenehm, aber Tatsache ist, dass dort eben die Situation tatsächlich so ist, dass man sie mit den normalen Maßnahmen, die man üblicherweise setzt, nicht mehr in den Griff zu bekommen scheint. Und daher muss man hier ein bisschen intensiver vorgehen.
Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist natürlich eine kleine Gemeinde, da haben Sie natürlich absolut recht. Aber das heißt, Sie meinen jetzt auch nicht, dass das was ist, was für weitere Teile für Österreich uns jetzt kurz bevorsteht?
Nein, das kann man in keiner Weise sagen. Schauen Sie zum Beispiel, in Wien kämpfen wir seit gut einem Monat mit hohen Infektionszahlen. Und Wien hat das aber offenbar durch Nachbessern in seiner Infrastruktur so weit in den Griff bekommen, dass wir zwar hohe Infektionszahlen haben, aber dass eigentlich, was das Contact Tracing etc. betrifft, nach wie vor alles funktioniert. Mhm. Es ist immer nur eine Frage, wie gesagt, wie sich die lokale Situation im Einzelnen entwickelt. Deswegen ist ja diese Corona-Ampel, obwohl viele darüber ein bisschen lächeln, so ein gutes Instrument. Ja, weil eben bis auf Bezirksebene heruntergebrochen werden kann, wo die Situation gerade besonders prekär ist. Und dann kann man natürlich, wird man dort lokal zunächst einmal eine entsprechende Maßnahme setzen. Wenn man sieht, okay, das geht eindeutig über die Bezirksgrenzen hinaus, dann wird man sich überlegen, ob man eben zum Beispiel, was weiß ich, den Nachbarbezirk mit einbezieht. Aber Tatsache ist, dass wir, und das ist der große Unterschied gegenüber dem März, dass wir im März völlig davon überrumpelt worden sind. Jetzt wissen wir aber, was auf uns zukommen kann. Ja, und jetzt haben wir auch schon nicht immer und nicht überall und nicht überall im richtigen Ausmaß, aber die Infrastruktur, vor allem was also das Auffinden der Fälle betrifft, das Contact Tracing betrifft, also die Kontaktpersonen betrifft. Also wir haben das, die Instrumente in der Hand, um damit umgehen zu können. Ja.
Jetzt wird ja auch immer diskutiert, was für eine Art von Instrument macht denn jetzt Sinn? Viele Länder um uns herum diskutieren zum Beispiel auch über sogenannte Mini-Lockdowns, wo dann 2 bis 3 Wochen quasi ein Lockdown herrscht.
Ja, genau, das ist, schauen Sie, genau das ist ja jetzt zum Beispiel im Tenengau. Aber ja, es ist nicht einzusehen, ja, warum ich ganz Österreich zusperren soll, weil es in einem Bezirk gerade haarig ist. Ja, ich meine, das ist nicht ganz verständlich. Wenn ein Land einen Mini-Lockdown beschließt, ja, dann ist es offenbar so, dass im gesamten Land die Situation nicht mehr so ganz kontrollierbar ist. Dann ist das einzusehen.
Also das ist ja auch was, worüber sich eben viele beschweren, dass quasi immer alles so ganzheitlich gesehen wird, dass es halt dann gerade am Anfang immer geheißen hat, alles oder nichts. Das heißt, Sie sagen auch, es muss eher punktuell gehandelt werden und da dann wirklich der Situation gerecht, oder? Und nicht eben alles über einen Kamm
scheren. Naja, natürlich. Das, schauen Sie, es ist, am Anfang haben wir nicht gewusst, was auf uns zukommt. Am Anfang haben wir nicht die Infrastruktur gehabt, um damit umgehen zu können. Wir haben keine Testkapazitäten gehabt, wir haben keine Schutzausrüstung gehabt, wir haben keine Contact Tracer gehabt. Die Bezirkshauptmannschaften und die Amtsärzte waren völlig überfordert mit einer Situation, die sie nie vorher gesehen haben. Ja, und jetzt haben wir aber ein halbes Jahr Zeit gehabt, um das zu lernen. Dass wir es noch immer nicht perfekt gelernt haben, ist eine andere Geschichte. Ja, es ist noch immer so, dass wir auf einige Sachen Nachholbedarf haben. Das ist gar keine Frage. Das wissen wir. Ja? Aber im Großen und Ganzen machen wir jetzt unsere Hausaufgaben und wissen, womit wir es zu tun haben. Und damit ist die Sache auch mit größeren. Ich bin überzeugt, dass die Infektionszahlen weiter steigen werden.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Erwarten uns jetzt jeden Tag neue Höchstmeldungen?
Ich würde schon davon ausgehen, dass wir ähnlich wie auch in anderen Ländern rund um uns herum Infektionszahlen von, naja, vom Doppelten von jetzt sicherlich noch sehen werden.
Okay.
Ja, vielleicht sogar vom Dreifachen. Die Frage ist, wann stoßen wir an unsere Grenzen? Ja. Und ich habe gestern gehört zum Beispiel, dass in Wien sich 28.000 Personen in Quarantäne befinden. Das ist schon relativ viel.
Ja, das stimmt, ja.
Aber man darf auch noch etwas nicht vergessen. In dem Moment, wo also jetzt die Situation offenbar für etwas bedrohlicher auch für das Publikum wirkt, also für die Bevölkerung, wird möglicherweise, ich hoffe, dass es tatsächlich so ist, die Bevölkerung wieder ein bisschen anfangen nachzudenken, bevor sie bestimmte Maßnahmen setzt, die halt für die Infektionsübertragung toll sind. Eines muss ich wirklich, und ich kann das gut vergleichen, weil ich war in Italien unterwegs und ich war in Deutschland unterwegs. Eines muss ich wirklich sagen, haben die Österreicher, und damit meine ich nicht die Politiker, ich meine die Österreicher, schlecht gemacht. Und das ist, dass sie angefangen haben, bei den sehr niedrigen Infektionszahlen, die wir im Juli und im August hatten, alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord zu werfen. Ja? Kein Abstand, keine Maske, keine Handyhygiene, Partys und so weiter und so fort. Da haben wir ganz sicherlich keine entsprechende Selbstdisziplin an den Tag gelegt. Und das ist natürlich jetzt letztlich auch ein bisschen die Rechnung dafür. Ja, das muss man schon sagen.
Das heißt, Ihr abschließender Appell quasi an die Österreicherinnen und Österreicher ist auch da wieder mehr Selbstdisziplin und eigenverantwortliches Handeln.
Ja, schauen Sie, das ist ich höre jetzt immer wieder, dass die Gastronomen sich furchtbar beklagen.
Ja.
Dass das Geschäft nicht funktioniert. Ja, um Himmels Willen, dann müssen Sie halt in Ihrem Bereich dafür sorgen, dass keine Infektionsübertragungen stattfinden können. Das fängt schon damit an, dass die meisten in der Gastronomie diese Kinnklappen tragen, die nachgewiesenermaßen ein völliger Holler sind und überhaupt keinen Schutz bieten.
Das heißt, die sollten verboten werden?
Aber selbstverständlich sollten die verboten werden.
Okay.
Das ist genauso gut, als ob ich ein Tücherl in der Hand habe. Ja? Also das wirkt gar nicht. Das ist einfach ein Unfug. Und ich meine, ich verstehe schon, die Bequemlichkeit ist wichtig. Nur, es soll mir bitte keiner erzählen, dass er nicht aushält, eine Maske einen Tag zu tragen. Unsere Chirurgen tun das Tag für Tag, ja, in engen Gewändern, unter gleißend hellem Licht, bei großer Hitze. Und die halten das auch aus. Ja, also das kann man schon verkraften, so ist das nicht. Man kann da wirklich immer wieder appellieren das heißt so schön immer Selbstverantwortung, aber einfach, dass die Bevölkerung mit einer gewissen Umsicht einfach reagiert. Wir werden mit diesem Virus leben müssen und kein Mensch soll glauben, dass das durch eine Impfung sofort erledigt ist. Das ist ein völliger Unsinn. Wir werden, auch wenn wir Impfstoffe haben, mindestens noch ein Jahr brauchen, in Abhängigkeit natürlich von der Qualität der Impfstoffe, bis wir das einigermaßen in den Griff bekommen. Also alle, die heute sich denken, im Jänner kann ich die Maske wegschmeißen, denen darf ich nur ins Stammbuch schreiben, ja, im Jänner 2022 vielleicht, aber sicher nicht 2021.
Dann appellieren wir an die Eigenverantwortung der Österreicherinnen und Österreicher.
Das ist sehr vernünftig, ja.
Hoffen auf das Beste und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals, sehr lieb. Alles Gute, danke.
Eigenverantwortung in der Bevölkerung ist also das Stichwort des Infektiologen, denn weitere Höchstzahlen werden wohl noch auf uns zukommen. Doch was das nun für politische Maßnahmen zur Folge haben wird und auf was wir uns da noch so einstellen werden müssen, hat mir Christian Böhmer aus unserem Innenpolitikressort erzählt. Christian, als Redakteur im Innenpolitikressort bist du natürlich immer up to date, was sich so tut bei uns in der Politik. Jetzt ist Kuchl heute unter Quarantäne gestellt worden. Warum ist es jetzt dort so schnell gegangen, so plötzlich?
Es ist, wenn man sozusagen ein bisschen in die Regierung hineinhört, gar nicht schnell gegangen. Dem Vernehmen nach waren in den letzten Tagen schon viele Gespräche mit den Landeshauptleuten und den Landessanitätsdirektionen am Laufen, weil die Zahlen sich einfach nicht erholt haben. Mittlerweile ist es fast eine Woche her, dass Amschober gesagt hat, er hat was im Schubladerl und es muss was geschehen und die Zahlen sind so hoch und die Zahlen bleiben hoch und entwickeln sich nicht gut. Kurz hat das ja Bundeskanzler am Sonntag auch wieder erwähnt, dass die Zahlen noch immer zu hoch sind. Und jetzt ist einfach mit Salzburg das erste Land da, das sagt, okay, wir müssen da regional viel schärfere Maßnahmen treffen. Und was man dazu sagen kann, ist, es besteht zumindest in Regierungskreisen, also Kanzler, Vizekanzler, durchaus die Hoffnung, dass andere Länder diesem Beispiel folgen, wenn die Ampelschaltung auf Rot erfolgt, sozusagen in manchen Bezirken.
Also die Hoffnung stirbt ja natürlich zuletzt, wenn du sagst, sie hoffen drauf. Was glaubst du, erwartet uns jetzt so eine Quarantäne, so ein Lockdown, vielleicht auch noch realistischerweise in anderen Gebieten in Österreich?
Also der Punkt ist, das ist, glaube ich, bei der Politik und bei den Experten einhellige Meinung. Es macht jetzt keinen Sinn, vom Bodensee bis nach Neusiedl alles gleich zu behandeln, weil das ist die Einschätzung auch der Regierung, das Bewusstsein und die Akzeptanz ist enden wollen. Das heißt, was man tun wird und was mit Sicherheit passieren wird, ist in den Regionen, wo die Zahlen sehr, sehr schlecht sind oder schlechter werden, dort wird idealerweise vom Land härtere Maßnahmen geben und da gibt es ja ganz viel. Also Salzburg hat es ja vorexerziert, man kann die Sperrstunde nach vorverlegen, man kann Veranstaltungen zum Beispiel ganz abschaffen oder absagen oder verbieten. Man kann sie auch noch deutlicher begrenzen. Man kann auch bei den Masken, das habe ich letzte Woche schon gehört, bei den Masken allenfalls was machen, dass man zum Beispiel die Schilde verbietet, aber das würde ich jetzt eher als nicht so sinnvoll erachten. Also die Hoffnung ist, dass man mit so kleinen Schritten, die nicht bundesweit erfolgen, sondern eher in den Regionen passieren, wo die Zahlen ganz schlecht sind, dass man eine Reduktion der Zahlen wieder erreicht.
Jetzt sprechen wir da quasi immer von diesen ominösen Zahlen oder von gestern auf heute hatten wir auch wieder einen neuen Stand an Höchstzahlen. Aber um welche Zahlen geht's da eigentlich genau? Welche Zahlen werden da zur Beurteilung für die Maßnahmen hergenommen?
Also, Zahlen gibt es viele verschiedene. Die berühmte R-Zahl, die im Frühjahr quasi der Punkt war, wie viele Neuinfektionen gibt. Es gibt die 7-Tages-Inzidenz, die zum Beispiel in Deutschland herangezogen wird, um Reisewarnungen auszusprechen. Und es gibt vor allem, das kommt aus dem Gesundheitsbereich, die Zahl zur Verfügung stehen, abgelasteten Intensivbetten. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass insbesondere in der türkischen Regierungsmannschaft man jetzt darauf drängt und hinweist, dass es eben nicht um die Auslastung nur der Spitäler geht. Ja, die ist jetzt noch nicht dramatisch und ist noch relativ gut, aber es gibt eine andere Zahl oder einen anderen Faktor, der offensichtlich sowohl für die AGES, also die Cluster-Erforschung betreibt, wie auch für die Politik wichtig ist, nämlich die Zahl der Fälle, die neu auftreten jeden Tag und die man dann zurückverfolgen kann. Und die einfache Geschichte oder die einfache These ist die, wenn diese Zahl also ich will mir das nicht festlegen, aber sagen wir mal auf 3.000, 4.000, 5.000 oder jedenfalls so viele tausend Fälle ansteigt, dass du nicht mehr weißt, wo ein Cluster ist und wo sich jemand angesteckt hat, dann hast du ein Problem. Das heißt noch nicht, dass in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt die Intensivbetten ausgelastet sind, aber sowohl die sozusagen Mathematiker im Krisenstab als auch die Spitzenpolitik sagt, wenn du bei dieser Zahl so hoch raufkommst, dass du nicht mehr weißt, wo die Infektion herstammt, dann hast du nicht sofort, aber logischerweise in 7 Tagen, in 14 Tagen ein Riesenproblem, weil dann die Infektionen explodieren und dann kannst du auch nichts mehr machen bei den so hospitalisierenden Fällen. Und das ist auch das Argument, warum man jetzt sozusagen schrittweise und lokal relativ restriktiv sein will, damit man in der Lage bleibt, die Leute, die sich positiv testen auf Covid und alle möglichen Patienten rückzuverfolgen.
Das heißt, es ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt noch nicht in einem zweiten großen Lockdown sind, oder? Weil viele fragen sich ja, jetzt hört man ständig die neuen Höchstzahlen, warum sind wir noch nicht im zweiten Lockdown? Kann man sagen, dass das irgendwie da mitspielt und vor allem auch das, was jetzt noch im Hintergrund passiert ist, also mit der Erhöhung von Contact Tracern und mit dem genaueren Nachverfolgen. Ist das alles der Grund oder ist da einfach vielleicht auch schon zu viel Druck ausgeübt worden von Seiten der Wirtschaft und deswegen sind wir noch nicht im zweiten Lockdown?
Also ein Lockdown, dann muss man sagen, was verstehen wir unter Lockdown? Wenn ein Lockdown bedeutet, dass so wie im März quasi alles, das ganze öffentliche Leben stillsteht und nur noch die absoluten Mindeststandards, also Apotheken, Supermärkte offen haben, dass die Schüler im Homeschooling sind, dass die Leute alle zu Hause arbeiten müssen, es sei denn, sie arbeiten in kritischer Infrastruktur, dann kann man sagen, dieser Lockdown ist sogar gesetzlich auch nicht so einfach zu verhängen. Warum? Der Lockdown ist nur dann zu verhängen, wenn es dem Gesundheitssystem so schlecht geht, dass es kurz vor dem Kollaps steht. Steht im neuen Covid-Gesetz so drinnen. Und es müsste das Parlament auch den Lockdown beschließen. Das Zweite ist, die Wirtschaft sagt, einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten. Deshalb versucht man jetzt einfach wirklich mit punktuellen Maßnahmen die Zahlen so weit runterzukriegen, dass erstens einmal dieses Contact Tracing möglich bleibt und das Zweite auch diese punktuellen oder flächendeckenden Reisewarnungen aus dem Ausland irgendwie verhindert werden können. Weil die sind jedenfalls ein Problem, insbesondere jetzt im Herbst vor dem Wintertourismus, weil einfach der ganze Tourismus, die Gastronomie und große Wirtschaftszweige darauf hoffen, dass zumindest ein eingeschränkter Betrieb noch möglich ist. Und mit einem Lockdown oder der Ankündigung eines Lockdowns wäre das natürlich alles vorbei. Und wo sich Grüne und ÖVP und eigentlich, ja, ich glaube, die gesamte Politik einig sind, ist, dass der Lockdown, so wie wir ihn aus dem Frühjahr kennen, das die absolute Ultima Ratio ist. Also das ist wirklich, da gibt es auch keinen Plan jetzt, sondern man hofft und schaut, dass man mit diesen punktuellen Maßnahmen irgendwie noch zurande kommt.
Kommen wir vielleicht zum Schluss noch ganz kurz zum Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der hat sich ja jetzt mal schriftlich an die Bundesländer gewandt und da hat er ja gemeint, es muss allen im Land klar sein, die Lage ist ernst. Findest du, nimmt die Politik oder nimmt vor allem Sebastian Kurz seine Rolle da richtig ein? Weil obwohl die Lage ernst ist, hat er sich jetzt mal nur an die Bundesländer gewandt und gesagt, hey, ihr müsst was tun, aber nicht so wie Beginn der Krise direkt an die Bevölkerung.
Ich das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, ohne das mit ihm abgestimmt oder erfragt zu haben, ich glaube, dass er jetzt einmal sich noch ein paar Tage Zeit gibt, zu schauen, ob die Bundesländer sozusagen von sich aus diese Möglichkeiten, dieses Covid-Gesetz bietet, wahrnehmen. Und diese Rede an die Bürger und an die Bevölkerung, die zum Teil ja schon passiert ist, immer wieder am Sonntag bei der Wahl und so weiter, aber um sich das noch als einen Teil im Kürze zu behalten, falls das nicht mehr passiert. Ob das jetzt sofort hätte sein sollen wie in anderen Ländern Europas oder nicht, das ist eine Geschmacksfrage. Ich fand die Frequenz der Information mit Fortdauer im Frühjahr zu hoch. Also ich fand es gut, dass man am Anfang sehr, sehr intensiv und täglich das gemacht hat. Aber es ist jetzt sozusagen im Gegenteil zum Teil umgeschlagen und man müsste sich da zwischendrin irgendwo einpendeln, ne? Dass man sagt, okay, einmal die Woche oder zweimal die Woche gibt es einen Lagebericht oder wie immer, ja. Aber man wird sehen. Also ich glaube, er behält sich das jetzt vor und schaut sich das mal wahrscheinlich bis Sonntag oder so an.
Okay, dann alles klar. Danke, Christian, für deine Einschätzung. Danke dir.
Sehr gerne. Danke dir.
Naja, da wird wohl noch einiges auf uns zukommen. Was das genau sein wird, werden wir wohl in Wahrheit wohl oder übel erst dann erfahren, wenn es auch wirklich soweit ist. Und bis dahin können wir nur spekulieren. Eines ist aber sicher, wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Und außergewöhnlich ist auch ein gutes Stichwort, denn das führt uns jetzt noch zum Jugendwort des Jahres. Da ist heute nämlich eine Entscheidung gefallen, zur finalen Auswahl standen Wild, eben eine Beschreibung für etwas Außergewöhnliches, Cringe, eine Beschreibung für eine peinliche oder unangenehme Situation und das Wort, das schlussendlich gewonnen hat, und zwar Lost. Lost beschreibt ein unentschlossenes oder ahnungsloses Verhalten. Also irgendwie ja ganz passend zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Das meint auch Twitter-User André Hecker, denn er twittert: Das Jugendwort des Jahres passt zum generellen Zustand der Menschheit in 2020. Lost. Naja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu lost in dieser wilden Zeit, in der wir gerade leben, und wünsche euch noch einen schönen Abend, der hoffentlich ohne cringe Momente auskommt. When I counted up my demons. So, jetzt aber genug mit dieser Jugendsprache und den Corona-Updates, denn immerhin singen auch Coldplay auf ihrem Debütalbum Parachutes Everything's Not Lost. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute Aaron Olsacher gekümmert. Bleibt gesund und passt auf euch auf und schaltet doch auch morgen wieder ein zum Daily Podcast. Schönen Abend und bis bald.
Drag you down. 'Cause if you ever feel neglected, if you think that all is lost, I'll be counting up my demons, yeah.